Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Architektur im Museum, das war früher eine Leistungsschau von Hausdesignerinnen und Designern. Was zählte? Das waren Oberfläche und Details. Mittlerweile wird Architektur als soziale Disziplin verstanden und als eine, die enorme Auswirkungen hat auf den Klimawandel. Was das für das Ausstellen von Architektur heißt, das habe ich den Direktor des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt, Peter Kachola-Schmal, gefragt. Morgen wird sein Haus wieder eröffnet, nach mehr als 3 Jahren Umbau. Außerdem heute ein Walzer im Weltraum und Proteste in Norwegen gegen die Kulturförderung durch die Ölindustrie. Wir beginnen aber auf der Bühne des Theaters Magdeburg. Da hat Charlie Hübner sein Debüt als Schauspielregisseur gegeben. Hübner ist einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands, engagiert am Hamburger Schauspielhaus. Aber viele kennen ihn auch aus dem Fernsehen, wo er unter anderem im Polizeiruf den ruppigen Rostocker Kommissar Buckhoff spielt. Sein Magdeburger Debüt ist gleich eine ziemlich große Sache. Krieg und Frieden, der Jahrhundertroman von Lew Tolstoi. Neu erzählt fürs Theater von Roland Schimmelpfennig. Der hat ja zuletzt in Hamburg gleich 5 antike Stoffe rund erneuert. Wie Schimmelpfennig und Hübner umgegangen sind mit dem herausfordernden Material, das weiß Michael Lages.
Er hätte es sich natürlich auch viel leichter machen können und die Sache mit der Theaterregie erstmal vorsichtig ausprobieren. Aber vorsichtig sein wollte Charlie Hübner offenkundig überhaupt nicht. Mit Roland Schimmelpfennig gelingt ihm ein Kraftakt der Extraklasse. Mit Krieg und Frieden, dem Jahrhundertroman von Lew Tolstoi, dessen unendlich ineinander verschlungenen Geschichten Schimmelpfennig neu erzählt. Es bleibt ein Marathon über 4 Stunden und am Schluss ziehen alle nach Hollywood für die nächste Verfilmung des Stoffs. Diese Fassung des Materials ist deutlich szenischer als andere Theaterfassungen des Romans, immer noch höchst komplex, aber spürbar zugespitzt für die Spielprofile des gerade mal 10-köpfigen Ensembles. Schimmelpfennig liefert die Steilvorlage für alle Beteiligten und Hübner schafft es, dass alle sich freispielen und zuweilen so überschwänglich und explosiv agieren, als entdeckten sie zum allerersten Mal den Zauberraum, der Bühne heißt. Die kleine Rahmenhandlung, die Schimmelpfennig und Hübner hinzuerfunden haben, hilft dabei. Zu Beginn feiert eine gewisse Frau Stein den 80. Geburtstag. Sie könnte in Magdeburg leben. Bühnenbildner Alexander Corazzola hat ihr eine Art ästhetisches DDR-Museum als Wohnzimmer gebaut, in dem der Multifunktionstisch immer noch Mufuti genannt wird. Die ganze Familie besucht die alte Dame und es kracht mächtig gewaltig zwischen Sohn Peter, wohl einem Ex-Offizier, und dessen genervter Gattin Sibylle auf der einen Seite und auf der anderen Sohn Martin, einem Hippie von heute, sowie Tochter Anke und Enkel Franz, der in Uniform erscheint und sich als Bundeswehrsoldat auf den Auslandseinsatz vorbereitet. Die Familie streitet und prügelt sich. Frieden ist hier selten, Krieg die Regel. So nehmen sie die Zerwürfnisse und Kämpfe zwischen Liebe und Verlust vorweg, die gleich danach die 4 zentralen Familien in Tolstois Roman, wie Schimmelpfennigs Bearbeitung, in ständiger Bewegung halten. Denn das ist ja der Kern der Fabel. Die russisch-französischen Kriege am Beginn des 19. Jahrhunderts mit Kaiser Napoleon auf der einen und Zar Nikolaus auf der anderen Seite sind vor allem die historische Folie für die Zimmerschlachten im familiären Alltag. Die toxische Familienfeier vom Beginn bildet letztlich auch das Finale, nachdem alle Spielenden die eigenen Kriegsrollen im anrührenden Finale haben sterben lassen. Überhaupt findet Hübner mitreißende Bilder und Konstellationen für den fundamental pazifistischen Grundton schon bei Tolstoi wie auch bei Schimmelpfennig. Die legendäre Schlacht bei Borodino, wohl das fürchterlichste Gemetzel der napoleonischen Kriege, ist hier chorisch inszeniert und geht an die Grenzen des Schmerzempfindens.
Was bei Borodino geschah, war keine Schlacht. Es war ein ununterbrochenes Morden.
Wie viel Schrecken hält die Bühne aus? Im Chor immer noch ein bisschen mehr. Aber umstandslos lässt Hübner auch umschalten. Immer stehen den handfesten Details im familiären wie politisch-historischen Fabelwerk dezent abstrakte Fantasien gegenüber. In den farbstarken Kostümen von Clemens Leander und auf Corazzolas Bühne. Johannes Aue sortiert Musik dazu, ganz viel Schostakowitsch, aber auch die Beatles. Hendrik Bolz steuert ein paar Rap-Reimereien bei, wie auf dem Weg nach Hollywood. Vor allem aber ist ein Ensemble zu bestaunen, das alles, wirklich alles feurig funkeln lässt. Und immer wieder sind es die Frauen, die das ewige Kriegs- und Kinderspiel der Jungen und Männer geißeln. Aber deutlich wird halt auch ohne ideologischen Überbau, wie sehr sich das Potentatengehabe aus Napoleons Zeiten spiegelt in den Posen von Herrscherinnen und Herrschern der Gegenwart.
Also ein Friedensplan ist ja kein Deal, weltgeschichtliche Aktualität. Der Frieden als letzte Idee des Politischen.
Tolstoi, Schimmelpfennig und Charlie Hübner zeigen tatsächlich im alten Stoff sehr genau den Abgrund, in dessen Tiefe die Welt gerade wieder stürzen könnte, an einem der herausragenden Theaterabende zum Finale der Spielzeit.
Krieg und Frieden, ein erfolgreiches Schauspiel-Regiedebüt von Charlie Hübner in Magdeburg. 1984 wurde in Frankfurt als eines von einigen Museen das Deutsche Architekturmuseum eröffnet. Oswald Matthias Ungers hat dafür in und um eine entkernte Gründerzeitvilla ein Haus gebaut, mit viel Glas und, typisch für Ungers, vielen Quadraten. Der Architekt also stellt sein Werk sozusagen dauerhaft selbst aus im Architekturmuseum. Das gilt als das erste Architekturmuseum weltweit. Direktor ist seit fast 20 Jahren Peter Kachola-Schmal, der morgen sein Haus nach mehr als dreijähriger Sanierung wiedereröffnet. Ich habe Peter Kachola-Schmal gefragt, was sich denn durch den Umbau geändert hat.
Nicht viel, aber einiges Wesentliches. Es wird angenehmer, behaglicher bei Hitze oder bei Kälte fürs Publikum wie auch für die Mitarbeiter. Die gesamte Hülle wurde erneuert und ertüchtigt. Und das ist im Erdgeschoss eine ganze Menge, weil ja dort das gesamte Grundstück überbaut wurde mit einer großen Halle hinten. Das wurde komplett erneuert.
Das ist auch ein Thema des Klimawandels. Begrünung, Verschattung, das sind Themen, die damit zu tun haben. Denn die Architektur, Gebäude sind ein wichtiger Faktor in Sachen Klimawandel. Rund 40% des CO2-Ausstoßes kommen von Bau und Betrieb von Gebäuden. Wenn Sie heute also Architektur ausstellen, was hat sich da geändert im Vergleich zu den 80er Jahren?
Ja, zwei Punkte. Einerseits, ja, Architektur ist eine der Bösewichte. Architektur und Bauen. Es gibt ja zwei Sektoren, die ihre Ziele nie erreichen. Das ist der Verkehr und das ist das Bauen. Was hat sich verändert im Ausstellen? Früher war es etwas einfacher. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, wir sind die einzige Gattung, die ein Problem damit hat, dass sie ihr Objekt nicht ins Museum stellen können. Bei uns ist es selten, sehr selten, dass Architektur aufgebaut wird. Man hätte es gerne, aber das geht natürlich so nicht. Es ist immobil und steht draußen. Also arbeiten wir indirekt und müssen es vermitteln, worüber wir reden, mit Texten, mit Filmen heute, mit Modellen, mit Materialien, Materialproben, die wir hinstellen, damit man es anfassen kann. Und wir müssen viel in Kontext setzen und erklären, mit Texten und Diagrammen und Zeichnungen erklären, worum es eigentlich geht. Und da sind wir eben anders als die anderen Museen.
Ist das auch anders als in den 80er Jahren? Ich kenne Ausstellungen aus den 80er Jahren, da hat man einfach ein schönes Modell von einem neuen Hochhaus zum Beispiel in Frankfurt in den Raum gestellt und ein paar Pläne außen drum rumgehängt und Fotos und das war dann die Ausstellung. Heute sind die Themen komplexer. Also es ist ja ein ganzes Feld, in dem sich Architektur bewegt, das heute auch viel stärker beachtet wird. Wir haben steigende Temperaturen, worauf die Architektur reagieren muss. Wir haben die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft, Veränderung von Mobilität, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung. Das heißt, es verändert sich eine ganze Menge, am Ende vielleicht sogar die Schönheitsvorstellung. Wie zeigen Sie das?
Ja, also das Formale hat abgenommen. Das war in den 80er, 90er ein großes Thema. Welche formale Richtung, was wird propagiert, was wird als nicht gut befunden? Das war das Hauptthema.
Stein oder Glas zum Beispiel.
Ja, oder Postmoderne oder nicht, oder modern oder zweite Moderne oder die Details oder die Art der Darstellung, die war nicht computerisiert. Die Art der Darstellung war eine eigene Kunstform, die man auch verkaufen konnte. Das ist in den Hintergrund gerückt. Und wie die ganzen Themen, die Sie angesprochen haben, die sind uns sehr wichtig. Und seit vielen Jahren versuchen wir, die Allgemeinheit zu begeistern für die Themen der gebauten und entworfenen Umgebung um sie herum und darauf anzusprechen, dass diese Themen auch für jeden interessant sind und dass jeder da auch ein wenig Einfluss hat, ob er nun Grün zu Hause anbringt und da etwas gegen den Klimawandel im Kleinen macht, ob der Besucher zum Beispiel im Städtebaulichen einen Einfluss ausüben kann. Darum geht es zum Beispiel bei der neuen Ausstellung, die auch morgen eröffnet wird, Stadt für alle, Stadtplanung zum Anfassen aus Prag, wo sie mit anschaulichen Modellen und anschaulichen Texten leicht verständlich versuchen, die älteren Schüler und jungen Studenten zu motivieren, für Anfänger Städtebau zu erklären, was wir richtig finden. Und wir werden mit dieser Gruppe auch Workshops machen.
Sie haben es gesagt, morgen wird wieder eröffnet mit einem ganztägigen Fest und auch der ersten Ausstellung. Sind Sie eigentlich rechtzeitig fertig geworden? Das öffentliche Bauen ist ja auch ein Riesenproblem.
Wir sind nicht fertig geworden. Wir hätten ursprünglich schon vor 1,5 Jahren eröffnen sollen. Dann haben wir sogar verkündet, dass wir zum Ende Januar eröffnen werden. Das hat auch nicht geklappt. Und dieser Termin war auch wieder um Haaresbreite fast schiefgegangen. Also das ist schwierig, mit diesen Unsicherheiten zu leben und zu planen. Und deswegen haben wir auch vorsichtshalber nur eine kleine Ausstellung, die wir morgen eröffnen werden, also ein Soft Opening. Das leere Erdgeschoss wird, erstens kann man es bewundern, was der Fall ist, und können dort essen, trinken, sitzen und tanzen. Da wird in 2 Wochen eine große Ausstellung mit Werner Sobeck aus Stuttgart eröffnet. Da geht es um Architektur und Energie, also auch Klimawandel. Und das erste Stock, da wird in 4 Wochen eine große Ausstellung zum Städtebau eröffnet. Die heißt dann Stadtbauen heute? Fragezeichen. Wie haben es manche Städte geschafft, neue Quartiere zu bauen? Und warum haben es andere nicht geschafft? Also die Frage, NIMBY-Einfluss, not in my backyard, und Stadtentwicklung. Wie geht Stadtentwicklung heute, wenn es doch früher, vor 100 Jahren, so viel schneller ging?
Das ist ja auch bezeichnend, dass jetzt die ersten 3 Ausstellungen, die Sie eröffnen, die Stadt für alle, die Stadtplanung der Gegenwart und Architektur und Energie, alle nicht wirklich was mit Gebäuden zu tun haben. Also die Gebäude sind da eher am Rand. Es geht eher um die Prozesse. Das hat sich auch sehr stark geändert seit den 80er Jahren. Wenn wir heute über Stadtplanung reden, dann beteiligen wir die Bürgerinnen und Bürger dran. Und es ist ja eigentlich doch sehr komisch, dass diese öffentlichste aller Künste so lange eigentlich ausgekommen ist, ohne die zu fragen, die Architektur benutzen.
Naja, das war halt Stand der Gesellschaft vor 40, 50 Jahren, wurde nicht lang gefragt. Und erst mit den Protesten der 60er Jahre, den Studentenprotesten und anschließenden vielen weiteren Bürgerinitiativen, hat man versucht, die direkte Stimme der Betroffenen einzuholen, was mehr oder weniger schwierig ist und jetzt auch zu den bekannten Problemen führt. Nun kann jeder sich melden und die Prozesse stoppen, das tun sie auch. Und deswegen haben wir riesige Probleme mit der Umsetzung, worüber wir wiederum auch unzufrieden sind.
Ja, ja. Stadt für alle heißt, wie gesagt, die erste Ausstellung, die Sie morgen eröffnen. Im Augenblick haben wir in den Städten große Probleme mit steigenden Mieten und steigenden Preisen. Das heißt, eigentlich sind diejenigen, denen der Grund gehört, in der besseren Position. Und daneben gibt es dann noch ganz, ganz viele andere Wohnungssuchende, aber auch Leute, die überhaupt gar keine Wohnung haben und auf der Straße leben zum Beispiel. Wie kann man denn zu einer Stadtplanung kommen, die alle Interessen halbwegs gleichwertig berücksichtigt?
Ja, da können Sie Ihren Oberbürgermeister fragen. Das ist schwierig. Möchten gerne viele, aber der Witz ist ja, dass unsere Wohnungsnot entstanden ist, dadurch, dass wir die Nachfrage nicht decken können, weil wir in unserer zweiten Rolle Gegenentwicklung sind, gegen die Binnenentwicklung, gegen die Verdichtung und auch gegen die Außenentwicklung, also das Bebauen der grünen Wiese. Wir sind in unserer Funktion als Bürgerinitiativteilnehmer und Protestler und Schimpfender, verhindern wir diese Maßnahmen, die dann dazu führen, dass das Wohnen für alle teurer wird und schlussendlich nicht mehr alle in der Stadt wohnen können, nicht mehr in den Innenstädten, sondern je geringer die Gehaltsstufe, desto weiter die Entfernung zum Job. Wir müssten uns an die Nase fassen in unseren beiden Funktionen und verstehen, dass unser Verhalten direkt dazu führt. Also das Verhindern des Wohngebietes führt direkt dazu, dass die Mieten steigen, bis wir schließlich selber rausfliegen. Das heißt, dieses Problem, das wir uns selber schaffen, ist unser Problem. Wir müssen das überwinden.
Das heißt, wenn die Stadtgesellschaft, wenn wir alle mehr Verantwortung übernehmen müssen dafür, dass es besser läuft in den Städten, dann bräuchte man möglicherweise auch mehr baukulturelle Bildung.
Ja, natürlich. Das, was wir denken und tun, hat Folgen, besonders wenn es millionenfach wiederholt wird von anderen. Das Verhalten des Einzelnen hat Wirkung. Wir sind nicht mehr wie vor 100 Jahren in der Zeit, wo etwas gesagt wird, durchgezogen wird. Und im besten Falle war das eine kluge Entscheidung.
Baukulturelle Bildung wäre ja auch Ihre Aufgabe dann. Wie kommen wir denn dazu, dass Bürgerinnen und Bürger qualifiziert werden, Entscheidungen besser zu treffen?
Wir überlegen und diskutieren zurzeit, was passiert mit den Innenstädten, was passiert mit den öffentlichen Räumen. Wenn viele Funktionen nicht mehr so sind wie früher, zum Beispiel Innenstadt ist Einkaufen und Innenstadt ist Arbeiten. Wenn das Einkaufen nachlässt, weil wir alle online bestellen, was passiert dann mit den Innenstädten? Was ist, wenn wir es super finden, die Hälfte der Woche im Homeoffice zu arbeiten, was passiert mit den Arbeitsstätten? Und nachher schimpfen wir und sagen wir, ja, da ist ja nichts mehr los. Gehen aber selber nicht hin. Also, was wollen wir? Wo geht's hin in Zukunft? Was ist unser Gemeinwesen? Was wollen wir in den Innenstädten? Was definiert Stadt für uns in Zukunft? Das sind wichtige Fragen. Die kann ein Architekturmuseum stellen, da können wir mitmachen. Das können Kunstmuseen nicht so einfach.
Peter Kochola-Schmal, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums, über die Wiedereröffnung seines Hauses morgen und die gegenwärtigen Aufgaben von Architekturmuseen, auch in Zeiten des Klimawandels. Der Klimawandel ist auch ein Thema beim ältesten Festival Norwegens. Das sind die Internationalen Festspiele in Bergen. 1953 wurden sie gegründet als eine Art Salzburg des Nordens. Und sie vereinen seitdem klassische Musik, Volksmusik, Tanz und Theater. Norwegen ist reich geworden durch Öl und Gas. Und auch die Kultur profitiert von diesem Geld. Und fragt sich nun in Bergen, ob das in Zeiten des Klimawandels eigentlich so weitergehen kann. Muss sich nicht auch beim Salzburg des Nordens einiges ändern? Barbara Behrendt berichtet.
Derart rücksichtsvolle Protestierende gibt es wohl nur in Norwegen. Ohne ein Wort zu sagen, stehen sie bei den Bergener Festspielen mitten in der Performance von William Kentridge's The Great Yes, The Great No auf und entfalten ihr Banner. Befreit die Kunst vom Öl-Sponsoring steht auf Norwegisch darauf. Ein paar Leute applaudieren. Und als sich nach 5 Minuten ein Zuschauer beschwert, dass das Plakat ihm die Sicht versperrt, packen die Demonstrierenden der Gruppe Menschen gegen fossile Energien zusammen und schleichen aus dem Saal. Seit 30 Jahren gebe es Stimmen gegen das Kultursponsoring der Ölindustrie, sagt der Festivalleiter Lars-Petter Hagen. Doch die Demos würden nun sichtbarer. Dass Performances gestört werden, ist neu und hat mit dem alarmierenden Klimawandel zu tun. Was ist die Antwort der Festivalleitung auf die Proteste?
Das Festival gibt Raum für alle Meinungsäußerungen, alle Kritik und alle Stimmen, die etwas Gesellschaftliches zu sagen haben. Einer der wichtigsten politischen Standpunkte des Festivals ist es, genau das zu ermöglichen.
Selbst wenn man den Ölgiganten Equinor, dessen Kultursubventionierung hier kritisiert wird, vom Sponsoring ausschließen würde, wäre das Festival durch seine 50-prozentige staatliche Subventionierung indirekt durch den Ölfonds finanziert. Jede zweite Krone, schätzt Hagen, werde im Kulturbereich von Ölgeld bezahlt. Ohne dieses Geld kann das Festival, kann die Kultur dicht machen. Auch Idun Wick sieht das Dilemma. Sie hat vor 5 Jahren das Drama-Festival in Bergen gegründet, sowie Cornerstone, eine Plattform für zeitgenössische DramatikerInnen.
All unser Geld kommt von öffentlichen Einrichtungen, aber auch das ist indirekt Ölgeld. Es ist schwierig, da puristisch zu bleiben. Wir leben in Norwegen und unser Wohlstand kommt vom Öl.
Das Verständnis für die KlimaaktivistInnen in der Bergener Kulturszene ist trotzdem groß. Das Verständnis für die Kürzungen des Stadtrats dagegen geht gegen Null. Im Herbst wollte Bergen der Kultur rund 500.000 Euro kürzen und sein umfangreiches Stipendienprogramm streichen. Ohne dieses Stipendium wäre auch Idun Wicks Drama-Festival nicht denkbar. Der Protestfackelzug muss beeindruckend gewesen sein. Die Kürzungen wurden rückgängig gemacht. Die dänische Literatur- und Theaterkritikerin Susanne Christensen beobachtet die Kulturszene in Bergen seit 25 Jahren und bringt die Kürzungen mit einem Aufschwung rechtspopulistischer Tendenzen in Verbindung.
Die Stipendien zum Beispiel, die sind nach wie vor bedroht. Die rechtspopulistische Fortschrittspartei, die in Umfragen wächst, hat sie permanent auf der Agenda. Das lässt nicht gerade hoffen.
Zurück zum Festival. Das ist zu berühmt, als dass sich die Politik hier mit allzu fundamentalen Kürzungen unbeliebt machen würde. Seinen Spielraum nutzt es auch dazu, die Bühne für unterrepräsentierte Stimmen und ungemütliche Themen zu öffnen. Idun Wick ist hier als Produzentin eines Dramas zu Gast, das ein Kollektiv namhafter AutorInnen aus Norwegen, Iran und Dänemark geschrieben hat. Auch eine Sami ist dabei. Die verschiedenen Sprachen sind Teil des Bühnengeschehens. Die Entstehung des Projekts ist beispielhaft. Auf der Bühne überzeugt das apokalyptisch raunende Stück von Menschen am Abgrund allerdings nicht. Anders als der energetische Auftritt des queeren Sami-Sängers Adrian Angelico in der mittelalterlichen Horkonshalle. Angelico singt zwar auch Klassiker des Nationalheiligen Edvard Grieg, die bei keinem Konzert in Bergen fehlen dürfen, die schönsten Lieder sind jedoch samische Joiks, selbstgedichtete, hochemotionale A-cappella-Gesänge. Und auch die von den KlimaaktivistInnen so freundlich gestörte Eröffnungsperformance von William Kentridge spannt den Bogen für die Menschen in Bergen weit. Der bildstarke Abend handelt unter anderem von der weißen Kolonialmacht und dem schwarzen Widerstand. In der Hafenstadt Bergen, einst zentraler Handelsstützpunkt für Sklaven und Kolonialwaren, ist das eine wichtige Arbeit. Auch wenn sie nun erst mit Hilfe von Ölgeld hierher gereist ist.
Das internationale Festival Bergen. Die Musik Wiens ist der Walzer und Walzerkönig Johann Strauss Sohn ist in diesem Jahr vor 200 Jahren geboren worden. Gleichzeitig feiert Europas Weltraumagentur ESA den 50. Jahrestag ihrer Gründung. Zwei Jubiläen, die so gar nichts miteinander zu tun haben. In Wien aber schon. Schließlich war Strauss' Walzer an der schönen blauen Donau ein Leitmotiv im Science-Fiction-Filmklassiker 2001 Odyssee im Weltraum. Und so werden die Wiener Philharmoniker heute Abend die Klänge von Strauss genau dahin schicken, in die Tiefen des Weltraums. Guido Meyer über das Projekt Waltz into Space.
Heute Abend wird Petr Popelka, der Chefdirigent der Wiener Symphoniker, am Pult stehen und an der schönen blauen Donau dirigieren. Die Wiener Symphoniker werden den Walzer spielen, und zwar im Wiener MAK, dem Museum für angewandte Kunst.
Naja, der Donauwalzer ist schon sowas wie eine inoffizielle Bundeshymne, das würde ich schon so sehen, ja.
Lilli Hollein ist die Generaldirektorin des MAK.
Ich bin eine geborene Wienerin, die Praxis sozusagen ikonisches, nicht nur kulturelle, sondern vielleicht auch technische Schaffen oder auch Momentaufnahmen ins All zu schießen oder für eine Nachwelt aufzubewahren. Da sind wir ja schon ganz nah, auch bei den Aufgaben eines Museums.
Vom Museum für angewandte Kunst aus wird der Donauwalzer nach Spanien übertragen. Dort steht eine Antenne der Europäischen Weltraumagentur ESA, die die Klänge aus Wien auffangen soll.
Das MAK besteht aus zwei Trakten. Die Performance findet statt im sogenannten Baumann-Trakt. Und unsere zentrale Ausstellungshalle, wo das Konzert stattfindet, hat eine erstaunlich gute Akustik. Gemessen an der Größe, einem Glasdach etc.
In bester Qualität also wird die ESA-Antenne das Musikstück aus Wien von Spanien aus live an die Raumsonde Voyager 1 weiterleiten. Und das hat seinen Grund.
This is Voyager Launch Control.
Rückblende. Wir schreiben das Jahr 1977. Das Centre Pompidou wird eröffnet. Jimmy Carter wird US-Präsident. Elvis stirbt. Und? Die US-Raumfahrtbehörde NASA schickt die Sonde Voyager 1 ins All. Mit an Bord die Golden Record, eine goldene Schallplatte mit Grüßen, Geräuschen und Musik der Menschheit. Bestimmt für außerirdische Ohren. So sie die Flaschenpost der Erde irgendwann finden und so sie einen Plattenspieler haben. Bach, Mozart, Beethoven und Stravinsky sind auf der Golden Record vertreten, dazu Komponisten aus anderen Kulturkreisen. Johann Strauss, der Zweite, fehlt. Und das, obwohl doch gerade seine Musik in einem Weltraumfilm verewigt ist.
Woran denke ich, wenn ich die schöne blaue Donau von Strauss höre? Natürlich einerseits diese wunderbare Wiener Musikkultur. Andererseits denkt man natürlich als alter Science-Fiction-Fan auch sofort an 2001 Odyssey in Space, der Film von Stanley Kubrick, wo also diese Raumschiffe im Weltall sich annähern und dadurch so ein wunderbarer Tanz entsteht.
Matthias Röder ist der Direktor des Karajan-Instituts in Salzburg, der Geburtsstadt Herbert von Karajans.
Stanley Kubrick wollte die Version von Herbert von Karajan in dem Film haben. Doch es war so, dass damit Herbert von Karajan zuerst gar nicht glücklich war. Und er hatte eigentlich seiner Plattenfirma gesagt, dass er Tonaufnahmen mit Film gar nicht verbinden möchte.
Deswegen ist auf dem Soundtrack zum Film eine andere Version der schönen blauen Donau zu hören. Aber Herbert von Karajan sollte seine Meinung noch ändern.
Und später hat Karajan ausdrücklich für die Filme von Kubrick zugelassen, dass seine Musik synchronisiert werden durfte, weil dieser Film ein so großes Kunstwerk der Filmkunst sei.
Und nun wird künftig auch diese Musik durchs All fliegen. Denn die Sonde mit ihrer Golden Record ist auch nach 48 Jahren bei vollem Bewusstsein. Sie befindet sich derzeit 25 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt und damit außerhalb des Sonnensystems. Die Musik von Strauss wird fast 24 Stunden benötigen, um sie zu erreichen. Zeiten und Entfernungen, die andächtig machen.
Andächtig ist, glaube ich, die falsche Grundhaltung für den Walzer. Die sollte ein bisschen animierter sein, die Grundhaltung.
Ob andächtig oder animiert, mit dieser Botschaft hinaus ins All wird das Versäumnis von einst, die schöne blaue Donau nicht auf die goldene Schallplatte gepresst zu haben, endlich korrigiert.
Waltz into Space an der schönen blauen Donau im Weltraum. Kaum anzunehmen, dass da jemand zuhört, aber ein Event ist es allemal. Johann Strauss, Sohn, feiert den 200. Geburtstag und genauso geht's der Berliner Museumsinsel. Damit beginnen die Kulturmeldungen mit Susanne Lohrweg.
Die Nofretete, der Ischtar-Altar und der Mönch am Meer. Das sind nur einige der herausragenden Kunst- und Kulturgüter, denen Besuchende auf der Museumsinsel begegnen. Und genau wegen dieser Vielfalt und Fülle an Kulturgenuss haben Kulturpolitiker und Museumsexpertinnen am Geburtstagswochenende dazu aufgerufen, das Weltkulturerbe nicht nur zu bewahren, sondern auch für nachfolgende Generationen weiterzuentwickeln. Die Museumsinsel repräsentiere damit nicht nur preußisch-deutsche Geschichte, sondern zeige und erkläre auch das kulturelle Selbstverständnis einer sich wandelnden Nation. Das sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Die eigentliche Party, um es mal salopp zu sagen, der große Festakt zum 200. Geburtstag der Museumsinsel, der findet dann morgen statt, am Welterbetag. Und mehr dazu gibt es dann auch bei Kultur heute. Weniger harmonisch geht es in der amerikanischen Museumslandschaft zu. Gerade hat US-Präsident Trump die Nigeria-geborene Direktorin der National Portrait Gallery in Washington D.C., Kim Sedgwick, entlassen. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social schrieb er, Sedgwick sei eine sehr parteiische Person und eine starke Befürworterin von DEI, Diversity, Equity and Inclusion, Vielfalt, Gleichheit und Inklusion. Dies sei für ihre Position völlig unangemessen. Das Museum hatte zuvor ein Porträt von Trump ausgestellt, das mit dem Hinweis versehen war, dass er zweimal angeklagt wurde. Unklar ist, wer das Museum künftig leiten wird. Und wir bleiben in den USA, genauer bei den Simpsons. Vermutlich gefallen die Geschichten der in der fiktiven Kleinstadt Springfield lebenden Familie dem aktuellen US-amerikanischen Präsidenten auch eher nicht. Denn er ist schon diverse Male in der Serie auf die Schippe genommen worden. Doch nicht nur der Humor ist anarchisch, der Look besonders, sondern auch die Musik, komponiert von Alf Clausen.
Simpson, Homer Simpson, he's the greatest guy in history. From the town of Springfield, he's about to hit a chestnut tree.
Alf Clausen schuf nicht nur die Musik für die Simpsons, sondern auch für die Serie Alf, wobei er immer betonte, dass er nichts mit seinem Namensvetter zu tun habe. Wie heute bekannt wurde, starb der Komponist, der unter anderem am Berklee College studiert hat, am Donnerstag in Los Angeles. Er wurde 84 Jahre alt.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig. Vielen Dank. Donald Trump und seine Zölle, die Lage nach dem Gletscherabbruch im Lötschental und der Endspurt in der Präsidentschaftswahl in Polen. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler.